Sehr geehrte Podcast-Hörende und Sehende, herzlich willkommen zu Brennstoff in einer Videoversion. Zu Gast ist Joscha Krug von Makaira. Und um was es geht, sagt Ihnen unser Gastgeber Clemens Weins. Viel Spaß dabei.
Wunderbar. Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Joscha Krug dabei ist. Wir freuen uns heute sehr, gemeinsam mit ihm über das Thema, ich nenne es jetzt mal E-Commerce zu sprechen, aber wir können auch das Thema oben drüber besprechen, digital und das ganze Leben dazu. Joscha ist nämlich breit aufgestellt, auch sehr allwissend, wenn man mit ihm so spricht. Ein Gelehrter unter den digitalen Menschen. Wir sind uns bisher sehr oft begegnet, hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Joscha. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jetzt stellst du dich mal kurz vor.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, ich habe vor vielen Jahren angefangen, Websites zu bauen, bin dann in den E-Commerce gerutscht, habe eine Agentur gebaut.
Hat eine Agentur gebaut.
Und gegründet. Also gebaut. Aus dieser Agentur heraus ist noch nebenbei eine Plattform gewachsen, die Makaira, kommen wir sicher später nochmal dazu. Genau, so bin ich unterwegs, also sowohl auf der einen Seite wir bauen diese Plattform als Produkt und auf der anderen Seite eben klassisches Projektgeschäft. Genau, ich bin ansonsten wie ihr hier in Mannheim, habe zwei Kinder, fühle mich ganz wohl hier.
Fühlt sich Mannheim wohl. Das ist schon mal gut. Und auch schön, dass du hier in diesem Ambiente mit uns sitzen kannst, mit mir sitzen kannst. Das macht Spaß. Du hast gesagt, du hast eine Agentur gebaut, einerseits Projektgeschäft, und du hast eine Plattform gebaut, andererseits Produktgeschäft. Jetzt ist ja Projektgeschäft und Produktgeschäft ja mal komplett was anderes in unserer Branche, ne? Ja. Wie gehst du denn damit um?
Also wir haben vor 4 Jahren eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben nämlich die zwei Unternehmen getrennt. Und quasi es gibt wirklich die Makaira GmbH und es gibt die Marmalade GmbH. Die beide haben ihre eigene Prozesse. Wir teilen uns teilweise noch das Büro und natürlich setzen wir in der Agentur viel das Produkt mit ein. Aber ansonsten sind die Unternehmen getrennt. Und weil es einfach ein ganz anderes Arbeiten ist. Für mich ist das Produkt das Neuere. Mhm. Ich habe halt 20 Jahre Agentur gemacht und ja, ich jongliere da so zwischendrin und bin ganz froh, dass ich Unterstützung gekriegt habe, quasi mit Kollegen, die schon ein bisschen länger Produkt gebaut haben. Und
ja. Okay, und jetzt habe ich dich so verstanden, also 20 Jahre ist meine Hausnummer. Ne? Das heißt, du bist ein sehr getriebener Mensch. Hast Bock, immer was Neues zu schaffen. Und jetzt haben wir, das heißt, einmal bei einerseits dein Menschenschlag von ich muss was vorantreiben und meine Leuten zeigen, was geil ist, und gleichzeitig die Kombination mit E-Commerce, eine unglaublich schnell wachsende Branche, die immer noch schnell wächst. Und in der es ja wirklich, also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, das ist so ein kleines Haifischbecken. Auch was Tools betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie man versucht, Handel zu betreiben und online, offline, und wie man versucht, die Prozesse zu optimieren, und du da mittendrin und willst die Welt verbessern. Wie gelingt denn dir das?
Naja, also die, wenn man ehrlich ist, die Probleme, die wir heute haben, sind leider nicht so anders wie vor 20 Jahren.
Das hört doch auf.
Also ich habe vor 2 Tagen habe ich ein Gespräch geführt mit jemand, der möchte sein SAP anbinden an den Online-Shop. Der wechselt gerade das Shop-System und die IT, die interne, sagt, wir haben da XML-Daten oder CSV-Daten, die werden per FTP abgelegt. Und genauso würden wir das gerne weitermachen. Und ich sag mal, dieses Problem ist jetzt nicht total neu.
Da hast du recht.
Und deswegen, also ich Halleluja. Glaube, dass viele der Dinge nach wie vor wirklich solche Basics sind, die immer wieder passieren oder die immer wieder da sind, die eine Herausforderung darstellen. Mhm. So, und das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Was schon sich ändert, ist, dass man natürlich eine Erfahrung hat, weiß, was funktioniert besser, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo setzt man auf heute auf eine andere Architektur, als man das früher gemacht hätte, wo kommt man schneller voran, und wo kann man mal 5 Grad sein lassen und vielleicht auch eine Abkürzung nehmen.
Fünfe gerade sein lassen. Interessant. Also die, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Wo hole ich dich gerade ab? Das Thema, die Leute, das hat sich nicht viel geändert in den letzten 20 Jahren. Du hast jetzt auf Firmenseite gesprochen. Also ja. Wenn wir von Firmenseite sprechen, die einen Shop bauen wollen. Aber jetzt wollte ich drehe mal kurz den Schwenk, nur mal so zum Spaß, und guck mal auf die Kunden, ne, und was da draußen so passiert. Also die Touchpoints, also die Berührungspunkte mit dem, was ich bestellen kann, da hat sich ja verdammt viel getan in den letzten 20 Jahren. Also wahnsinnig viel getan in den letzten 20 Jahren. Jetzt stellt sich die Frage, wie vereine ich eine Welt, die einerseits gewohnt ist, mittlerweile vielleicht auch sogar schon per Sprache oder One-Touch was zu bestellen, und da wird eine komplette Kette an Lieferung ausgelöst und Fulfillment, allem, was dazugehört. Und gleichzeitig sitze ich da und sage, ja, mit dem CSV und der FDP ablegen ist jetzt nicht ganz die kluge Entscheidung.
Also was unser großes Learning dabei ist, ist, dass wir versuchen immer so eine Dreiteilung zu machen. Das, was heute als Bestandssoftware da ist in den Unternehmen, das versuchen wir einfach so zu lassen. Weil dann eine AS400 auszutauschen, einen SAP auszutauschen, da dran zu gehen, das dürfen andere machen. So,
ja,
das,
genau.
Sprengt so ein bisschen genau, Horizont. Sprengt den Rahmen von dem, was ich machen kann. Auch wenn ich getrieben bin und nach vorne will und so. Das ist sozusagen eine der Erkenntnisse der letzten Jahre.
Sehr gut.
Das bleibt so. Ja. Dann gibt es irgendwie diese schnell drehende Welt, die immer möglich oder immer neue Möglichkeiten bringt. Ich habe gestern ein Webinar gehalten, Zeit der Microtools, die da sind, wahnsinnige Tiefe in einem Teilaspekt von E-Commerce begeistert mich immer wieder, mit welcher Präzision und wirklich auf den Punkt Leute sich auf einen Aspekt fokussieren. So, und wir versuchen dann eben dazwischen eine Brücke zu bauen, also tatsächlich technisch auch. Wir versuchen den Begriff Middleware zu vermeiden. Wir nennen das Transport Layer, also Daten schaufeln hin und her, und genau, damit fahren wir ganz gut. Und das ist sozusagen der Teil, fünfe Grade sein lassen, ja? Zu akzeptieren. Auf der Seite haben wir halt das Alte und hier vorne raus haben wir schnell neue Touchpoints, und wir brauchen quasi irgendwas, was häufig architektonisch nicht so schön ist, aber eben diese Übersetzungsarbeit übernimmt.
Ich verstehe. Also ihr versucht so ein bisschen, ich nenne jetzt mal einen Begriff, Legacy to API zu transportieren, also Altbestand an Systemen, der alte Hobel, der da steht und noch irgendwelche Daten in sich hat, die ihr versucht irgendwie ins Internet zu bringen, damit man mit denen auch im Onlineshop was machen kann und am Ende der Nutzer am Touchpoint vielleicht sieht, ist die Ware gerade im Lager verfügbar oder nicht. Ja, in Realtime, das wäre ja schön, aber das zu schaffen heißt ja auch, sich ans ERP anzudocken und zu gucken, wie komme ich jetzt an den Lagerbestand ran.
Ja.
Und das ist so euer Job, zu gucken, dass man diese Daten auch per API in euren Shop reinbekommt.
Genau, das ist einer der Teile. Ich mag immer diesen Begriff Legacy-Software nicht, weil...
Was würdest du sagen anstatt Legacy?
Bestandssoftware.
Bestandssoftware.
Also weil Legacy hat immer diese negative Konnotation von, das ist der alte Kram, den niemand mehr haben will.
Naja, im Prinzip ist es das ja. Aber gut, okay. Sagen wir der Jote-Bestand.
Das ist auch das, was das Unternehmen dahin gebracht hat, wo es heute ist. Und das ist das, wo alle Prozesse abgebildet sind.
Zeig mal was ganz Überhebliches, ne? Also ich meine, das Fließband hat Henry Ford auch dahin gebracht, wo es hingekommen ist. Alles gut. Aber irgendwann hat alles seine Zeit. Und eine Smart Factory von heute ist nicht mehr eine alte Fabrik von damals. Daher ist richtig, aber Bestandssoftware trifft es ja ziemlich gut. Ich will dir jetzt gar nicht, können wir weiter drüber streiten. Trotzdem hast du recht, man muss den Respekt davor haben, dass es so Systeme nun mal gibt und dass auch die Systeme ihre Daseinsberechtigung haben. SAP ist ein fantastisches System, das fantastisch automatisieren kann und damit kann man sehr viel erreichen. Jetzt haben wir nun mal das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass viele Bestandsdaten nicht automatisch im Internet liegen. Nicht automatisch mit einer API im Internet hängen und du nicht mal so easy peasy sagen kannst, ah ja, ist ja ganz einfach, Bezahlprozess an die API angedockt, dann kommt direkt das Ding hinten bei der Buchhaltung an, sondern da heißt es, ja Mann, wie genau übermitteln wir denn jetzt die Bestellung so, dass es auch im Lager ankommt, bei dem Lagermitarbeiter, der dann genau weiß, wie der Korb zu befüllen ist, beziehungsweise der Roboter, der dann den Korb befüllt, um das dann abzuschicken. Wie löst ihr das denn so mit eurer Datendrehscheibe? Geht ihr dann, also wie geht ihr denn da ran?
Also wenn man sich den physischen Prozess anguckt und das, was heute da ist, häufig sind es ja Unternehmen, die nicht gerade komplett neu anfangen, irgendwie online durchzustarten, sondern die haben irgendeinen Prozess, der schon da ist. Und wir versuchen, diesen Prozess einfach so zu akzeptieren und zu sagen, okay, wir sprechen sicher gleich über Agilität, Geschwindigkeit im Marketing etc.
Tun wir? Okay. Ja.
Den Teil sozusagen super, das ist der, wo es Spaß macht sozusagen. Mhm. Und es gibt einen Teil, wo diese Prozesse wichtig sind. Und unsere Erkenntnis ist ein bisschen, diese Prozesse verändern wir nicht, sondern wir gucken uns an, wie sind die heute, akzeptieren, dass die so sind, wie sie sind. Mhm. Und versuchen darauf eine Abstraktion zu machen und hinten dran das zu lassen. Gerne in Zusammenarbeit mit der IT, dann, wenn man die gewinnt und als Verbündete bekommt, dann merkt man, man kann doch das ein oder andere vielleicht optimieren. Aber es gibt einfach Stellen, die sind nicht so einfach. Und diesen Kampf nicht zu führen, sozusagen, sondern zu sagen, sagt uns mal, was heute euer Prozess ist. Wie kommt, da kommt ein XML-File irgendwie per FTP an. Okay, dann nehmen wir das erstmal. Weil wir wollen ja uns eigentlich um diesen fancy neuen Teil kümmern.
Okay. Das heißt, ihr seid dabei, also ihr seid wirklich so dermaßen Touchpoint-orientiert, dass ihr hinten dran einfach versucht, ganz viel Klebeband zu benutzen, um die Fäden zusammenzuhalten.
Ja, oder Prozesse so zu lassen, wie sie sind oder wie sie dort gebraucht werden.
Und dafür hast du ein Produkt geschaffen, das fertige Kabel hat.
Also wir haben anders. Wir haben ein Produkt geschaffen, was diesen schnellen Markt macht. Ja. Und in der Agentur haben wir eben sehr viel Projektgeschäft, wo wir diese Verbindungskomponente machen, weil das lässt sich nicht in ein Produkt gießen.
Okay.
Dieser Connector sozusagen ist immer individuell. Da ist ein Konzept dahinter, da ist eine Architektur dahinter, da gibt es sicher Teile, die man wiederverwenden kann. Aber ich habe noch nie ein identisch funktionierendes ERP-PIM-Konglomerat gesehen. Das ist immer sehr individuell. Das ist quasi der Agenturpart. Im Produktpart haben wir einen Teil geschaffen, der sich nur um die Marketing, nur um die schnell drehende Komponente des Shops, des Frontends kümmert.
Okay. Also, ja?
Suche, Personalisierung, Landingpages bauen, Zeitsteuerung, Regionensteuerung, Lokalisierung.
Okay, ja. Genau. Also Suche ist schon immer eine Hausnummer, ne? Ihr habt eine eigene Suche?
Ja.
Nicht irgendwie eingekauft, eigene Suche.
Also basierend auf Elasticsearch als Technologie im Hintergrund, so klar. Aber genau, wir haben eine komplett eigene Suche damit. Da kommen wir eigentlich her. Also wir haben ganz, ganz ursprünglich mal einen Online-Shop für Bücher gemacht.
Ach, für Bücher, was ein Zufall. War das nicht irgendjemand, das noch gemacht hat? War das nicht Jeff Bezos? Kaum größtwahnsinnig.
Also genau, und Buchhandel kam halt um die Ecke und sagte, hey, wir haben 9 Millionen Produkte, wenn du Vollsortiment machen willst. Und wie sortieren wir die Kategorie Bücher? Alles, was kein Kalender ist und kein E-Book, ist da drin, 6 Millionen Titel. Und so kamen wir auf den Suchbereich.
Okay.
Haben da eben Performance gemacht und haben dann gemerkt, jetzt können wir quasi diesen Teil, einen sehr technischen, sage ich jetzt mal, was ist eigentlich mit der Geschwindigkeit im Umsetzen, Landingpages bauen, was braucht das Marketing-Team eigentlich?
Genau. Okay, verstanden. Und dann also habt ihr euer Produkt darum herum gebaut. Jetzt ist es ja so, in der heutigen Zeit, ich nenne jetzt mal zwei Begriffe, also du hast jetzt drei Begriffe, muss ich nennen. Also einerseits redest du gerade über Headless, das bedeutet, dass man ein Frontend baut, also eine Interface, für die es nicht kennen, ein Interface baut, das, wo ich im Frontend, also wo ich dann am Rechner sehe und sage, wow, das ist eine Oberfläche, mit der kann ich als Mensch umgehen und rumklickern. Hinten dran hast du diese Oberfläche ist systemunabhängig und du kannst hinten dran per Schnittstellen, also mit ganz vielen Kabeln, kannst du quasi dich an verschiedene Systeme andocken, die Informationen liefern, um die im Frontend anzuzeigen, wie Produkt kommt aus dem Produktsystem, meine Bestellstrecke kommt aus dem System und was haben wir noch so, und die Marketingbilder kommen von mir aus einem Marketingsystem. Sowas habt ihr quasi als fertiges Frontend gebaut.
Genau, also wir haben sozusagen den Head von Headless gebaut. Wenn wir auf die Business-Seite gehen, vielleicht nochmal da, wo wir gerade waren. Wir haben auf der einen Seite eben langsames Backend und wir haben irgendwie, wir wollen schnell sein im Frontend. Und wir haben eine Lösung geschaffen, wo wir quasi diese zwei Teile, oder das tut Headless, Composable Commerce, wie auch immer man es nennen will, es trennt, macht genau diese Trennung. Wir haben irgendwie einen Teil, wo wir schnell sein müssen, wo wir auf den Markt reagieren müssen, wo irgendwelche neuen Touchpoints kommen, wo wir was ausprobieren wollen. Dafür haben wir ein Produkt geschaffen, was uns quasi dort die Geschwindigkeit bringt und genau.
Ja, schön. Und also das ist halt als einmal Thema Headless. Dann hab ich was anderes rausgehört, und zwar, du setzt ja auf den Best-of-Breed-Ansatz auf. Also das heißt, du entscheidest dich, es gibt Spezialistensysteme, die sind für eine bestimmte spezielle Sache gemacht, und die sind auch okay so, wenn die für eine spezielle Sache gemacht sind. Diese Spezialistensysteme will ich über einen Überschichten-Layer, du hast es nicht Middleware genannt, sondern irgendwie anders, wie hieß es nochmal, Datenscheibe?
Transport-Layer,
schön, Datendrehscheibe, Transport-Layer. Du hast gesagt, du willst diese Best-of-Breed-Systeme, die ihre Daseinsberechtigung haben, auf einem Layer miteinander verbinden, sodass die Daten dann dort dynamisch im Frontend verteilt werden können. Ne, dass das Frontend sofort in Realtime die ganzen Daten bekommt. Hinten dran kann von mir aus ein bisschen gehobelt werden. Daten können von mir aus ein bisschen langsamer liefern. Im Frontend kompensiert er das mit anderem Gedöns. So habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, du fährst den Best-of-Breed-Ansatz, den Ansatz, Spezialistensysteme hochzuhalten.
Jein.
Jein.
Also dieses Best-of-Breed ist ja so der heilige Gral, der gerade durch die Gegend getragen wird. Und ich habe dann ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis dazu.
Das ist ja interessant. Warum?
Weil also unsere Kunden sind Unternehmen, die größer sind. Also ein Rotkäppchen Mumm, ein Vielmann, ein Beurer, traditionelle Unternehmen, die so ein SAP auch einsetzen, aber ansonsten größer sind. So. Und wenn man sich anguckt, wie groß die Teams sind, die tatsächlich dann den Online-Shop betreiben, dann kommt man häufig so auf 5, vielleicht 10 Leute, die quasi das Marketing machen, Landingpages bauen, etc. So, wenn ich jetzt diesen, sagen wir, 5 Leuten 20 Tools gebe, weil ich Best of Breed CMS, Best of Breed Suche, Best of Breed Reco, AB-Testing und so weiter, dann hat also jeder von denen 4 Tools zu bedienen. Das schaffen die nicht. Was unser Ansatz ist, dass wir in Macaira, so heißt das Produkt, quasi viele der Tools mitbringen oder viele der Module mitbringen. Also wir haben eine Suche, wir haben eine Reco, wir haben Page Editor, wir haben das Frontend, wo alles zusammenfließt, wir haben ein AB-Testing dabei. Und dann sagen, okay, wir haben erstmal alles auf einem sehr guten, aber nicht Best-of-Breed-Niveau. Aber etwas, wo ich hands-on jetzt Erfolge erzielen kann. Und wenn ich dann merke, in meinem Segment gibt es jetzt einen Anbieter für Recommendations, der viel besser ist, weil der hat da ein spezielles Know-how. Oder ich habe einen Produktfinder von irgendeinem Anbieter, der genau irgendwie Sneaker perfekt findet und dieses Größenproblem von Schuhen löst. Ja. Dann binde ich den ein, an der Stelle, an der es mir einen Hebel bringt. Und ich fange nicht von vorne an, 20 Tools zusammenzustecken, die meinem Team hinzuwerfen und zu sagen, jetzt macht ihr erfolgreichen E-Commerce, weil ihr habt das Beste von allem gekriegt. Das funktioniert so nicht, weil am Ende müssen Leute diese Tools bedienen. Das ist der größte Teil des Ganzen, dass jemand, wenn er ein tolles, machen wir es ganz einfach, Möglichkeit hat, Banner auszutauschen, ein Banner macht.
Das verstehe ich komplett. Also ich würde noch ein paar andere Sachen mit reinschmeißen. Ich folge deiner Argumentation sehr gerne. Also ich bin auch nicht ein Freund von Best of Breed, so wie es gerade propagiert wird, und folge da sehr gerne. Also ich hab noch ein Wort, das würde ich jetzt auch noch gerne einführen, wenn das wirklich okay ist. Das nennt sich Best of Suite, S-U-I-T-E, nicht Suite wie süß, sondern Suite, Best of Suite. Und da gibt es ja mittlerweile Unternehmen da draußen, amerikanische, wie zum Beispiel eine Microsoft, die sowas in einer ziemlich breiten Fläche anbieten. Ja. Also du kannst da wirklich bei Microsoft mit so einer Power-Plattform mittlerweile, Gott, eine Website erstellen, hinten dran Automatic Flow dran bauen, du kannst ein CRM ist schon mit dabei, was haben wir noch? Viele andere Dinge auf jeden Fall. Mhm. Und du kannst dann immer schön Konnektoren andocken. Und der Punkt ist doch jetzt eigentlich, dass, was du gerade beschrieben hast, ich als Firma, und ich gehe jetzt noch nicht mal vom Endnutzer aus, mit Touchpoint, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, ich als Firma, wenn ich mein Produktionsmodell so betreiben will, dass ich wenig Aufwand mit Schnittstellen habe, wenig Aufwand mit Entwicklungsaufwand habe, auch das ist ja ein Riesenproblem mit dem Talentmarkt. Ja, also ich meine, ich kriege überhaupt nicht so viele Entwickler mehr, um das zu entwickeln, was du gerade beschrieben hast. 4 Tools für eine Marketingabteilung, die müssen ja auch maintained werden, weiterentwickelt werden, geupdates gespult werden. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, nur für eine Abteilung. Also wenn ich diesen ganzen Ansatz fahre und dann eine Suite habe, in dieser Suite kann ich ja dann zumindest mal, wie du schon beschrieben hast, nicht das Beste vom Besten, aber zumindest mal kann ich das Beste innerhalb einer Suite abdecken und kann so ein Unternehmen mit vielen, vielen Bereichen schon bespielen, ohne dass ich jetzt gleich schon wieder eine ganze Mannschaft andocken muss, die sich um ein bestimmtes System kümmern muss. Das ist der eine Vorteil. Der andere ist natürlich die Seamless Integration mit Schnittstellen, andocken. Und jetzt kommt doch noch ein Begriff, den hast du auch schon verwendet. Jetzt komme ich zu dem Thema No und Low Code. Weil wenn ich so einen Best-of-Suite-Ansatz fahre, kann ich ein Konfigurationsmodell fahren. Das heißt, ich kann Leute dazu bringen, zu sagen, jetzt benutzt ihr mal diesen Wizard hier. Wizard ist auch schön. Oder Konfigurationsoberfläche. Und baut euch mal euer Zeug selbst zusammen. Ich hätte gern das an das angedockt mit dem und dem. Und die Daten hätte ich gern da raus. Bisschen hier, bisschen da. Fertig. Und dann haben wir den Fachkräftemangel ja viel weniger, weil wir die Leute viel besser schulen können in dem Bereich. Das heißt, die Leute können ja viel schneller lernen, so wie sie Excel gelernt haben. Die gleichen Fähigkeitsskills im Kopf musst du ja eigentlich nur einbinden, um Low-No-Code zu lernen. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Also eigentlich in der beschleunigten Digitalisierung im Best-of-Suite-Ansatz. Und Breed kommt nur noch zum Einsatz, wie du schon beschrieben hast, indem man sagt, ja, okay, das ist ein geiles System, das docke ich jetzt mal einfach easy peasy dir an. Sind wir da einer Meinung? Oder?
Da sind wir, also...
Das sind Microsoft wahrscheinlich nicht, da bist du wahrscheinlich anderer Meinung.
Nö, also wir sind selber in Teilen natürlich Microsoft-Kunde, weil es also gut funktioniert. So,
okay.
Ob ich es jetzt in unserer Branche dafür so, es begegnet uns zum Beispiel mit Power BI immer mehr und ich glaube, da gibt's tolle Teile. Wir haben viel Authentication, Integration an Office 365 oder sowas, weil es einfach in den Unternehmen vorkommt, klar. Mhm. Es gibt eine Subline, die kennst du nicht mehr, weil das nur ganz am Anfang unter Macaira drunter stand.
Ja.
Das war E-Commerce Marketing Suite.
Ah, okay. Okay.
Genau, weil wir genau diese Denke sozusagen hatten. Wir haben dann irgendwann gemerkt, die Erwartung an so eine komplette Suite, die sind noch mal eine Nummer größer, als wir es schaffen. So. Mhm. Deswegen haben wir das rausgestrichen, weil es zu diesem Missverständnis geführt hat, weil die Leute gesagt haben,
klar.
Das macht Microsoft und ihr seid irgendwie 15 Leute in dem Produktgeschäft. Irgendwie passt es nicht. So, ja. Genau, aber das ist der Teil. Also wir gucken wir uns das nochmal technisch an oder vom Prozess. Wir haben eben einen Teil Import in unser Tooling. An Daten, also wir nehmen uns aus dem Shop-System, aus dem ERP Produktdaten, damit wir überhaupt darauf operieren können.
Mhm.
Und dann haben wir damit die Option eben, die Suche hatten wir vorher, die Reko etc. zu bespielen, auch Daten zu sammeln, Situationalisierung, Personalisierung zu machen. Und dann aber, und das ist ein großer Teil, auch eine Feed-Engine, in der ich eben andere Tools, die ich mal schnell andocken will, zusammenstöpseln kann. Und das alles mit einer Oberfläche, die gemacht ist für Marketeers, die nicht für Entwickler gemacht ist.
Mhm.
Wir haben ganz häufig die Diskussion, weil natürlich bei uns auch Entwickler arbeiten, ich selber Entwickler bin, oder so ein UI-Team noch mal da drauf gucken muss und sagen, so, versteht ihr das auch?
Was ist SSO? Was heißt denn das?
Ja, genau. Und da geben wir uns sehr, sehr viel Mühe.
Ja.
Diese Tools in die Hände von anderen zu legen. Wir haben vor 2 Tagen hatte ich eine Diskussion mit jemandem, der sagte, naja, wir haben einen ganz speziellen Fall mit Elasticsearch und ihr nutzt es ja auch, und aber das, was wir machen, das brauchen wir bei uns genauso. Und dann sage ich, das ist auch gut dafür und ihr nutzt technisch das Gleiche wie wir. Der Unterschied bei uns ist, wir haben die Steuerungsknöpfe, das Boosting, das was will ich nach vorne packen, was will ich nach hinten packen, wie relevant ist mein Titel im Vergleich zu meiner Kurzbeschreibung.
Mhm.
Diese Knöpfe haben wir fürs Marketingteam zugänglich gemacht und nicht in Code gegossen.
Ja.
So, wenn du das in Code gießt, brauchst du halt immer den Entwickler hinten dran. Und das ist das, was dich langsam macht. Und wir haben ein schönes White Paper von einem Kunden, da haben wir die AB-Testing-Funktionalität bei uns ausprobiert mit einer, auf einer Reko, haben quasi ja 4 Stunden Schulung gemacht und da kam an den Punkt und ich sagte, okay, also was machen wir, testen mal die Reko anders. Und Weinhändler haben quasi auf der Detailseite andere Weine, nicht von der gleichen Rebsorte, sondern andere Weine des Winzers angeboten, einfach als Test, haben den laufen lassen und 4 Wochen später 2,5% Umsatz plus gemacht.
Das ist Hausnummer, schön.
Total.
Ja.
Und worum es mir aber eigentlich geht, ist, man sieht daran, wie einfach sozusagen Dinge, wenn man die in die Hände dieses Marketingteams legt, auf einmal funktionieren und wie spielerisch man mit diesen Themen umgehen kann. Und jetzt haben wir ja hier in Mannheim das ein oder andere Startup, was ganz gut fährt mit wir kümmern uns gar nicht um die Technik, sondern vor allen Dingen um den Marketing-Part. Und für mich sind die immer tolle Beispiele, wo der Hebel sozusagen im E-Commerce liegt.
Ja, das hast du, also ich finde, das hast du ganz jetzt fantastische Sachen gesagt. Also einmal, dass du die Fachkräfte in den Vordergrund hebst. Mhm. Das ist ja ganz entscheidend. Also ich habe hier ganz viele Folien immer gesehen, in der so dieses IT-Zentrische rauskommt. Also gibt die IT-Abteilung vor, wie ein Framework zu sein hat, wie das zu sein hat, wie man Best-of-Breed-Ansatz fahren muss. Das heißt, hier müssen wir das System kaufen, dafür das. Wir haben schon die Lizenzkosten mit dem Einkauf ausgehandelt, alles cool. Und die Marketing sitzt da und sagt, ja, aber ich hätte auch noch gerne ein Wörtchen mitzureden. Ja, nee, das geht aber nicht, weil wir müssen hier und außerdem das Billigste im Segment, was am besten funktioniert, müssen wir kaufen und so. Das heißt, es wird sehr von der IT getrieben und in die Fachabteilung gespult. Und was du jetzt gerade tust, ist, machst einen kleinen Paradigmenwechsel. Klar ist IT noch an Bord, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wenn der Marketier mit eurem Tool gut umgehen kann und dadurch ein Unternehmen mehr Umsatz machen kann, hat die IT ehrlich gesagt nicht viel mitzureden, weil hier zählt ja Umsatz.
Jein. Also, die IT sind die es am Ende maintainen müssen. Dass die ein Interesse haben, dass das ein sauberes Konzept ist sozusagen, ist ja klar.
Warum müssen die das maintainen?
Ist doch wenn wir jetzt in Architektur, On-Premise und Co.
Das gibt's ja auch noch.
Kommen die
ja. So, das häufig, gibt's ja auch, ne? Noch, ja, stimmt.
So, wir haben durchaus Mittelständler, die heute sagen, auch die IT, ne? Die sagt, ihr könnt uns alles empfehlen, was ihr wollt. Hauptsache, wir müssen es nicht hosten. Das ist anders geworden, wenn wir
mal genau, Gott sei Dank. Also
genau. Was aber ein großer Unterschied in der Denkweise ist, ITler denken immer in strukturierten Daten, Datenerfassung, denen kommt dieses ganze Thema Headless CMS, wie ist so eine Seite aufgebaut, dann erfassen wir eine Headline, einen Teaser-Text und so. Und wenn man sich dann anguckt, wie ein Online-Marketer arbeitet, dann finden die alle WordPress cool.
Warum? Logisch. Weil
dann können sie eine Seite machen und dann sagen sie, und hier mache ich jetzt ein Bild und dann, dann denken wir ITler immer so, um Gottes Willen, und alles landet in einem großen XML-Strukturblob. Hölle, ja. Mhm. Aber das ist die Denkweise des Marketers, ist nicht, ich erfasse jetzt strukturiert die Daten für eine Seite und dann verknüpfe ich die und dann schiebe ich die irgendwie zusammen und dann entsteht magisch irgendwas, sondern die sagen, hey, ich will hier eine Landingpage für dieses Thema machen.
Ja.
Und dafür sozusagen eine Lösung zu schaffen, das ist unsere Aufgabe der letzten Jahre gewesen.
Ja, das ist ein interessantes Beispiel. Also ich finde das auch, wenn man sich mal überlegt, also ich meine, wie absurd das eigentlich ist, ne? Da müssen sich Menschen, die sich eigentlich, also eigentlich diejenigen, die im Driver's Seat sitzen, die das Auto fahren, die sich darum kümmern müssen, dass es von A nach B kommt, ja, die auch Umsatzverantwortung haben, müssen sich an die Gesetzmäßigkeiten von Entwicklern halten, die es, weil sie es gerade nicht besser hinkriegen, für sich glauben, nicht besser hinzukriegen, sich in den Strukturen einbetten. Also das heißt zum Beispiel ganz furchtbare CMS-Systeme benutzen, wo du dann plötzlich sagen kannst, nee, Bild musst du hier schon einfügen und den Text musst du gesondert hier, weil er landet auch woanders. Und wenn du so und so baust, dann sieht das zwar im Backend blöd aus, aber im Frontend wird alles fantastisch sein. Das ist für den Marketing natürlich grauenhaft, weil es überhaupt kein kreativer Prozess ist. Und da finde ich es total cool, dass es heute dass der Paradigmenwechsel auch stattfindet, dass, wie ihr es zum Beispiel macht, es umdreht und sagt, nee, wir ITler sind jetzt die Dienstleister für die Fachkräfte. Wir müssen dafür sorgen, dass die wunderbar arbeiten können. Nicht wir müssen damit glücklich sein, wie unser System strukturiert funktioniert, sondern wir müssen echt dafür sorgen, dass das System so funktioniert, dass es vorne flexibel ist. Und das macht ihr ja gerade. Und das finde ich, diesen Paradigmenwechsel finde ich geil, weil ihr ja von vorne raus denkt und nicht von hinten raus. Und der ist nicht selbstverständlich.
Sowohl als immer auch. Ne? Ja. Also was mir immer ganz wichtig ist, ist, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Sowohl die IT, die es maintainen muss oder für die Gesamtarchitektur verantwortlich ist, ja, zu der alle gerannt kommen, mein Login geht nicht und ja, so, die haben dann ein anderes Interesse, einen anderen Blick darauf, als auch die Marketing-Leute. Und ja.
Aber da lebst du aber, da lebe ich doch mittlerweile schon woanders. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil zu IT zu rennen und zu sagen, das und das funktioniert nicht, zum Beispiel der Login oder irgendwas mit dem File-System, da muss ich sagen, wenn eine IT nicht verstanden hat, dass die Kernkompetenz einer IT eines x-beliebigen Unternehmens nicht ist, Rechner und Server zu halten, da sind echt Stärkere auf dem Markt unterwegs, die das viel besser beherrschen, ja, und IT-Sicherheit ebenfalls besser beherrschen. Wenn die das noch nicht verstanden haben und eine IT-Abteilung ernsthaft noch Kisten im Keller hat, dann muss ich echt sagen, da haben sie einen bestimmten Entwicklungspfad nicht mitgemacht, weil man muss ja schon der Cloud unterwegs sein. Ne, man sollte ja schon bei einer Azure sitzen oder bei einer AWS, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann macht man ein Ticket bei AWS oder Azure auf und sagt, ey, das funktioniert nicht, kümmert euch gefälligst drum. Das wäre, glaube ich, der schlauere Weg, weil wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, unsere eigenen Kraftwerke zu bauen für meinen Strom.
Ich glaube, das ist nochmal eine Cloud versus On-Premise. Also,
aber das hängt ja, da hängt ja ein Riesending mit dran. Also da hängt ja, was du gerade beschrieben hast, ganz, ganz krass mit dran, weil wenn du das erstmal hast, bist du ja schon mal nicht so IT-zentrisch und kannst dich um andere Dinge kümmern.
Ja, total. Total. Also da, ich gebe dir schon recht, die Wahrheit ist ja doch, wenn der Mensch sich nicht einloggen kann, passiert es, also der Marketer, oder nehmen wir also einfach diesen Fall, da ist irgendwas, was nicht funktioniert, dann rennt der in der Regel erstmal zum IT-Ansprechpartner. Ob das jetzt stimmt, in der Cloud ist oder nicht,
ja, das stimmt,
ist eine andere Diskussion. Ja. Ja, und damit hat der ITler immer sozusagen die Sorgen und muss dafür sorgen, dass
der
reibungslos arbeiten kann. Und der hat einen anderen Blick drauf. Ja, die sind ganz häufig ganz glücklich, wenn wir sowas wie ein Active Directory für die Authentifizierung anbinden können, weil wir dann auf Knopfdruck in allen Tools auch wieder einen Offboarding machen können.
Ja. Ja, super. Ja, genau. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass ihr das gemacht habt. Du hast jetzt irgendwie einen Artikel geschrieben auf LinkedIn zum Thema Composable Commerce. Ja. Trends 2023. Wir wollen es nicht zu groß aufhängen, aber gut, okay. Nehmen wir es mal Trends 2023. Und wo siehst du denn den E-Commerce jetzt im kommenden Jahr? Also, du hast es ja schon sehr gut beschrieben, wie aus deiner Sicht sich das Leben für Marketeers verändert im E-Commerce. Was heißt denn das jetzt?
Also, ich glaube, wir haben eine ganz große Chance, weil zwangsweise etwas passiert aufgrund der ganzen Situation, wie sie gerade ist, was lange irgendwie unter den Margen, die teilweise da waren, oder unter dem Kapital, was man bekommen hat, so ein bisschen runtergedrückt wurde. Das ist nämlich das, womit verdienen wir eigentlich Geld? Was machen wir groß? So, und jetzt müssen alle auf einmal profitabel werden. Mhm. Und damit bekommt das Marketing viel mehr Mitspracherecht mit, wo erzielen wir eigentlich Erfolge? Und ich glaube, dass die Gesamtbudgets für, wenn wir jetzt mal Projekte angucken, tendenziell erstmal kleiner werden. Ich glaube, es gibt ganz viele Player, die immer noch sehr, sehr gute Umsätze machen. Und gestern Abend beim Shop Usability Award, die sind alle noch über 2019. Ja, also die sind in Corona krass gewachsen, die sinken jetzt auch, aber das sind zwei Jahre her. Ja. So, und wenn die sich gefangen kriegen, sozusagen, haben die auch weiter Budget. Aber ich glaube, sie werden mehr drauf achten, wo investiere ich das und wie verdiene ich das Geld zurück. Und das ist die Chance des Marketingteams in diesem ganzen, was ja alle schon immer wissen, dieses Datengetriebene, wir testen Dinge aus, wir schneiden Dinge auch weg, die nicht funktionieren, wir nehmen mal wieder was zurück. Das wird das große Thema des nächsten Jahres sein, meiner Meinung nach. Also Dinge konsolidieren, zu gucken, womit machen wir eigentlich den Umsatz, womit machen wir den Gewinn, und davon machen wir mehr. Und den Rest lassen wir erstmal weg.
Okay, das heißt, das werden bestimmte Kanäle krasser bespult werden, bespielt werden und andere Kanäle wegfallen. Wie siehst du das mit dem Advertising, Online-Advertising? Da geht der Markt, da leidet er gerade maximal. Ich meine auch dadurch, dass das iOS 15 irgendwann mal rausgekommen war und dann durch eben viele Ads geblockt wurden jetzt und die Daten nicht mehr wandern. Aber wie siehst du da die Entwicklung?
Ich habe einen guten Freund, der hat mal zu mir gesagt, weißt du, woran man einen Experten erkennt? Genau das sage ich jetzt. Davon habe ich nun wirklich keine Ahnung. Das sagen die nämlich häufig.
Okay, ist ja gut. Dann habe ich eine Frage gestellt. Nein, das ist überhaupt nicht dramatisch.
Nein, also ich bin in diesem Ads-Bereich. Da gibt es tolle Leute bei uns im Team, aber der bin nicht ich sozusagen. Das wäre vermessen, hier eine Antwort drauf zu geben.
Ja. Okay, die Marketeers werden mehr im Driving Seat sitzen, die werden sich mehr darum kümmern müssen, was abgeht, und das bedeutet für die Toolbranche oder für die Branche generell, der Digitalbranche, die Marketing-Tools angeben, die Vertriebler werden alle wahnsinnig werden, die Straßen werden voll sein mit Karren, mit VW Passats, mit Vertrieblern drin, die mit ihren Tools die Gegend rennen und versuchen, die zu verkaufen?
Ich glaube, dass man muss eben schneller und in einem kleineren Projekt beweisen können, dass das Tool funktioniert. Wir haben einfach, wenn wir es mal ganz konkret machen, Leute, die on-premise große Systeme eingeführt haben, davon jetzt wegwechseln und zu uns kommen und sagen, könnten wir das mal auf Shopify bauen? So. Und ich glaube, davon werden wir mehr sehen, wo Leute die Sehnsucht haben nach kleinen Systemen, die sich schnell agil anfühlen und sich auf den Marketing-Aspekt fokussieren und wo kann ich mein Geld wiederverdienen.
Aber das ist doch nicht gut.
Warum nicht?
Wenn die Leute jetzt anfangen, wie bekloppt, auf irgendwelche Systeme zu springen und plötzlich feststellen nach 3 Monaten, ja verdammt, das war's nicht. Also ich glaube nicht, dass einer Organisation das hilft, dass sie ständig neue Systeme einsetzen und sagen, das ist es nicht. Ah, nächstes System. Mach mal so ganz agil, neues System ausprobieren. Das ist ja grauenhaft.
Okay, das wäre Quatsch. Im konkreten
so hat Fall sie es rausgehört.
Nein. Nee, ich glaube dann, wenn du einen Wechsel machst, wirst du halt ein System wählen, was tendenziell schneller einen Erfolg macht, vielleicht nicht so technisch ist. So technikgetrieben ist, sondern eher marketinggetrieben ist. Eher, wir wissen, das ist jetzt vielleicht für uns eigentlich ein bisschen zu klein, aber wir können damit bei einer Neueinführung schnell einen Erfolg präsentieren und können uns dann überlegen, Composable Commerce, Frontend schon abgekoppelt, okay, jetzt brauchen wir mehr, jetzt nehmen wir doch nochmal ein anderes System dazu.
Verstehe.
So, aber ich glaube, davon werden wir mehr sehen und wir werden weniger diese riesen halbe Millionen, Millionen Einführungsprojekte, jetzt starten wir im E-Commerce nochmal groß durch sehen, sondern eher am Ende auch eine halbe Million, aber davon 10 Projekte, 50.000 Euro, die sich alle gerechnet haben. Oder 7 davon gerechnet haben.
Aha. Aber dann fährst du jetzt volle Lotze den Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, die Leute holen sich dann ein System ins Haus, die sie für Marketing von mir aus nutzen können. Der Rest der Organisation, das herzlich wenig nutzt, weil sie sagen, ja, ihr habt jetzt ein tolles System. Das hängt mit allen Kabeln im Internet, hat wunderbar APIs. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wir haben keine APIs im Internet. Unsere Hobel sind hinten im Intranet. Da braucht ihr einen VPN-Tunnel. Und wenn ihr da rankommen wollt, da hilft euch euer API-System gerade gar nicht. Und die Marketeers werden sagen, schade. Nach vorne hin sind wir echt gut aufgestellt, aber irgendwie kriege ich keine Unternehmensdaten da rein. Irgendwie ist das System komplett hilflos. Das würde ja dann automatisch passieren, weil ich ja dieses Legacy-to-API-Thema wieder habe. Wenn du sagst, die Leute, Systeme, die viele Unternehmen reden noch, sind doch mit CSVs unterwegs und XML-Dateien und FTP, ja, dann werde ich ja mit einem neuen System nichts anstellen können. Das wird ja weiß sein. Was sollen da für Daten reinfließen?
Naja, oder ich baue mir eben einen schlanken Transport-Layer, der meine Abstraktion
da macht. Da ist er wieder.
So, ich lasse das stehen und sage, okay, ich will auch nicht sagen, so, wir müssen jetzt 10 Tools einführen.
Ja.
Sondern ich will sagen, fangt doch nicht an, einen riesigen Online-Shop zu bauen und dann macht ihr so einen 200 Zeilen Excel-File, in den ihr alle Anforderungen rein definiert.
Ja.
Von mir her macht das und dann überlegt ihr euch, was sind die 5, mit denen ihr starten müsst. Mhm. Und dann geht ihr damit live und guckt, was ist eigentlich jetzt der Painpoint, weil das ist vielleicht auch ein Learning der letzten 20 Jahre. Das, was wir bauen und das, was den User hinterher tatsächlich interessiert, sind häufig 2 Paar Schuhe.
Aber sagen wir ehrlich, da müssen wir doch eigentlich nur auf die Welt gucken. Also ich meine, es gibt so viele erfolgreiche Online-Shops da draußen. jetzt mal ganz blöd gesagt, also wenn ich einen Online-Shop bauen wollte, ne, ja, da würde ich mir die besten Funktionierenden der Welt nehmen und würde die nachbauen. Also ich meine, die Strecke ist klar. Natürlich würde ich mich informieren, wie funktionieren sie hinten dran, aber letzten Endes ist doch alles bekannt. Wir kennen doch mittlerweile von A bis Z, wie ein Online-Shop gebaut wird. Also ich will ja nicht wissen, wie viele Milliarden Projekte schon passiert sind im Bereich Online-Shop. Also wenn wir Menschheit nicht geschnallt haben, wie man erfolgreich einen Online-Shop baut, von A bis Z, da haben wir echt ein Problem. Also ich meine, da muss man nicht mehr iterativ vorgehen, da reicht doch ein Wasserfall hoch 18. Bekannter kann es doch gar nicht sein. Oder?
Da, vorausgesetzt sozusagen, ich möchte einfach nur einen Online-Shop haben. Und dann kommt hinten dran, das, was du sagst, wir haben noch hier die Daten und das muss da rein und so. Genau.
Okay, das heißt, man müsste sich dann doch mit dem Unternehmer unterhalten, wie die das geschafft haben, so einen geilen Online-Shop dahin zu stellen.
Ja, und wenn man sich anguckt, jetzt gestern beim Shop Usability Award, wer hat ganz viel abgeräumt? Mhm. Shopify, ganz einfache Shops, gute Usability gebaut. Ja. Super, alle kleine Projekte. Und wer hat auch abgeräumt? Der war das Gesamtsieger, Miss Pompadour, mit wir bauen eine Community auf. Die haben nämlich was geschafft, dass sie sich auf das fokussieren, was ihren Online-Shop wirklich unterscheidet von anderen. Wir verkaufen nicht nur Farbe, wir verkaufen cool Community, wir verkaufen tolle Projekte, wir verkaufen die Idee davon. Und das hat ganz wenig mit Technik zu tun.
Ja, total
und ganz
wenig.
Viel mit
ja,
Idee.
Absolut.
Und das ist das, wo es dann eben nicht mehr in einen Wasserfall geht, weil halt es doch individuell ist auf den einen Case. Was ist eigentlich der USP unseres Shops? Und das kannst du aber nicht mit Technik lösen. Da hilft dir nicht ein großes Technikprojekt.
Ah, da gebe ich, das stimmt. Also du meinst der kreative Prozess vorne am Touchpoint, neue Ideen zu kreieren und zu testen. Absolut bin ich bei dir. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Der ist ja auch meistens so, dass ich Dinge gar nicht weiß und deswegen iterativ vorgehen muss. Aber hinten raus, wenn ich so schnell sein will, dass ich vorne raus mal einen Touchpoint teste, muss ja die Technik hinten dran mega solide sein. Und die Technik hinten dran muss so gebaut sein, dass ich jegliche API-Schnittstellen, also jegliche APIs da vorne habe, dass meine Trackings sofort funktionieren, wenn ich vorne headless meinen Touchpoint andocke, ne, und dann sofort sage, der soll jetzt mal in verschiedenen Apps laufen, der soll hier mal laufen, den kannst du da mal laufen lassen. Und ich bekomme sofort die Daten auf mein Dashboard. Das hinzubekommen, heißt ja hinten raus eine wahnsinnig geile Infrastruktur zu bauen, eine Suite, die das hinbekommt. Sonst habe ich ja vorne, kann ich ja kreativ sein, wie ich will vorne, wenn hinten raus nichts funktioniert.
Am Ende kommt hinten raus immer ein Päckchen.
Wie süß. Was kann ein ITler sagen? Hinten raus kommt nur ein Päckchen. Und
nein, also ich will damit sagen, am Ende wird irgendwo, wenn wir jetzt im E-Commerce bleiben, wird eine Bestellung ausgelöst und wird irgendwie Ware zu einem Kunden geschickt. Und dieser Prozess ist doch da. Der funktioniert. So, und wir müssen eine Möglichkeit schaffen, diesen Prozess so zu lassen, weil der funktioniert stabil und der wird sich nicht schnell ändern lassen.
Okay.
Den so zu lassen, wie er ist. Und vorne raus trotzdem den Marketingmenschen die Möglichkeit zu geben. Das ist unsere Challenge. Das ist das, was wir jeden Tag machen.
Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist vollkommen richtig. Also diese Challenge zu kriegen, hinten raus solide IT, vorne raus Spaß, da bin ich komplett, das ist vollkommen richtig. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und du bringst da was ein. Das merkt man ja. Du hast deine Suite mal gebaut. Ihr baut sie auch weiter. Und ihr habt eine Kooperation mit Oxid. Das muss ich auch mal erwähnt haben, weil Kühler ist Oxid-Partner. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass diese Kombination jetzt zustande kommt, weil wir als Kreativ- und Digitalagentur natürlich da maximal von profitieren. Deswegen auch von uns herzlichen Dank an dich. Ne?
Wir freuen uns auch. Wir sind ja auch sehr lang Oxid-Partner schon in der Agentur. Und es ehrt uns natürlich, dass wir da jetzt irgendwie einen kleinen Teil beitragen dürfen. Und ist für uns eigentlich ein schönes Beispiel für, wir haben ein funktionierendes Shop-System. Würde man sagen, das ist jetzt das modernste der Welt? Nein, aber das funktioniert total gut, ist super flexibel an Anbindungen, Integrationen, ERP und wahnsinnig tolle Partnerlandschaft. Ja, darauf kann ich meine Business-Prozesse bauen. Und dann nehme ich einen Makaira dazu, indem ich dem Marketing die neuen Möglichkeiten gebe, die es braucht.
Dann knallt's. Mensch, Jascha, es hat mich tierisch gefreut, dass du da warst. Und es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich hoffe, ich war dir nicht zu kritisch.
Nö, hat Spaß gemacht.
Wunderbar, dann freue ich mich, dass du hier warst und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Auf bald.